MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers.
Es gibt päpstliche Lehrschreiben, die schreiben Geschichte. Laudato Si des vor kurzem verstorbenen Papst Franziskus gehört dazu. Am 24. Mai 2015 hat er sie unterzeichnet. Die Enzyklika macht deutlich, dass die Menschen mit der Schöpfung grundlegend anders umgehen müssen. Nie zuvor hatte ein Papst davon gesprochen, dass Artenvielfalt und Klimaschutz nicht nur das Anliegen von Naturschützern sind. Ebenso wenig davon, dass der ökologische Raubbau die soziale Not ganzer Nationen befeuert. Mein Kollege Alois Bierl hat zum 10-jährigen Jubiläum von Laudato Si mit Experten gesprochen.
Rolf Lohmann ist der Umwelt- und Ökologiebischof der Deutschen Bischofskonferenz. Auf ihre Frühjahrsvollversammlung hat sie sich ausdrücklich dem 10-jährigen Jubiläum von Laudato Si gewidmet. Trotz der zunehmenden Umweltprobleme ist das Erscheinen dieser Enzyklika für Weihbischof Lohmann ein Grund zum Feiern.
Ja, das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ich sag mal, für uns ist ja ganz wichtig und deswegen ist da etwas zu feiern, dass der Papst in dieser Klarheit auf die Missstände in der gesamten Schöpfung aufmerksam macht. Das hat es so noch nicht gegeben, dass ein Papst so dezidiert zu einer solchen Thematik eine solche Stellungnahme abgibt. Das ist tatsächlich neu.
Und der Papst wählte dafür deutliche Worte. Er kritisiert den technischen Machbarkeitswahn, der keine Rücksicht auf ökologische Zusammenhänge nimmt. Ebenso, dass die nationale und internationale Politik oft nur auf Interessen mächtiger Unternehmen hört. Er beklagt, dass vor allem die Armen das hemmungslose Gewinnstreben mit immer schlechteren Lebensbedingungen bezahlen müssen. Und er fordert Demut vor der Schöpfung. Das ist so aktuell wie vor 10 Jahren.
Es ist kein Text von gestern, auch wenn wir sagen, ja, 10 Jahre gibt es jetzt diese Enzyklika. Es ist ein Text, der uns heute beschäftigt und ich bin sehr dankbar, dass er so stark rezipiert wird, auch im außerkirchlichen Bereich.
Tatsächlich hat die Enzyklika viele Wirtschafts- und Naturwissenschaftler begeistert, denn sie hat einer weltweiten Öffentlichkeit die bedrohten Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit eindringlich vor Augen geführt. Gerhard Hasbrunner ist Zoologe, war Professor in München und Chef der Naturkundlichen Sammlungen Bayerns. Er und viele seiner Kollegen konnten ihre Studien etwa zur Artenvielfalt nun mit dem Siegel päpstlicher Autorität versehen.
Es war ein ganz wichtiges Papier, weil ab dem Zeitpunkt konnten wir uns sozusagen darauf berufen, das ist jetzt nicht nur was Profanes, nein, das ist vom höchsten Lehramt selber als zentrales Thema auch einmal benannt worden. Das war das Neue und das hat uns tatsächlich einen Schub gegeben.
Neu war auch die Leidenschaft und die Einfühlsamkeit im Ton, mit der Papst Franziskus ökologische und soziale Fragen in der Enzyklika anpackte. Auch deshalb hat das päpstliche Lehrschreiben wohl ein so starkes moralisches Gewicht. Die kann ein Zoologe und Artenschützer wie Gerhard Hasbrunner nun auch im Gespräch mit Kirchenvertretern in die Waagschale werfen.
Die Kirche ist ja gerade hier in Deutschland Besitzer von großen Flächen, Landwirtschaftsflächen, die verpachtet sind meistens, aber auch Pfarrgärten, Pfarrwiesen und ähnlichen Dingen. Das heißt, wir können auch auf diese Ebene jetzt zugehen und sagen, schaut euch das einmal an und macht was Adäquates daraus. Schaut, dass diese Flächen in eurer Obhut auch entsprechend gestaltet werden.
Tatsächlich geschieht in den Pfarreien und Bistümern schon einiges. Da werden in Pachtverträgen ökologische Vorgaben gemacht, Gebäude nachhaltig und umweltschonend renoviert, inklusive Photovoltaikanlage und Wärmepumpe. Auf dem Pfarrfest werden nicht nur Würstel, sondern auch vegetarische Alternativen serviert. Und zwar nicht auf Einweg, sondern auf Mehrweggeschirr. Umweltbischof Rolf Lohmann sieht die Enzyklika auch als Wegweiser für das kirchliche Handeln.
Es kann auch nicht darum gehen, dass wir moralisch den Zeigefinger erheben und die Welt erklären, sondern wir haben uns selber daran zu halten und auch wir müssen uns daran eben auch als Kirche messen lassen, wie wir weitergehen.
Dazu gehört auch die Spiritualität. Da bietet die katholische Kirche mit ihren Riten und Traditionen viele Ansatzpunkte. Das reicht von der Gewässersegnung bis zur Bittprozession um eine gute Ernte. Dazu zählen auch der in Vergessenheit geratene Fleischverzicht am Freitag oder die Fastenzeit. Sie machen deutlich, dass das Christentum bei Umwelt- und sozialen Fragen einen Kompass anzubieten hat.
Diese Frage des Verzichtes wird wichtig sein, auch im Blick auf das Teilen, wenn wir diese Gesellschaft zusammenhalten wollen. Und nicht nur in unserem eigenen Land, merken wir auch im Moment, wie schwierig das ist, sondern global, weltweit.
Weihbischof Lohmann sieht sich da auch als Einzelner gefordert. Überlegt einzukaufen, ist ihm selbstverständlich geworden. Er verzichtet auf Billigprodukte, die mit rücksichtsloser Kinderarbeit oder unter umweltschädlichen Bedingungen produziert werden. Er versucht, Autofahrten zu vermeiden und möglichst schadstoffarm zu reisen.
Und trotzdem, es bleibt auch bei einem selbst immer Luft nach oben. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch dafür ist eben auch Gewissenserforschung nötig. Und das hat uns auch diese Enzyklika gebracht, also mir jedenfalls. Auch daran, ich sag mal, etwas zu messen, wenn man nachdenkt so über den Tag, wie war das eigentlich heute, wie hätte man das machen können. Also, dass das auch nochmal etwas geschärft hat, gerade auch das eigene Gewissen.
Schon allein deshalb lohnt es sich, Laudato Si immer wieder neu anzuschauen, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Das 10-jährige Jubiläum der Enzyklika ist ein guter Anlass dazu. Alois Bierl für das MKR.
Vor kurzem war Muttertag, bald ist Vatertag. Nicht nur für Kinder eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen, sondern auch für den Partner. Eltern zu sein ist manchmal ganz schön anstrengend. Da muss man als Paar aufpassen, sich nicht aus den Augen zu verlieren, denn schließlich ist man nicht nur Papa und Mama, sondern auch Mann und Frau. Wie man es schafft, Elternschaft und Partnerschaft gut miteinander zu verbinden, ist das Thema einer neuen Folge von Total Sozial mit meiner Kollegin Lydia Jäger. Hallo Lydia.
Hallo, grüß dich. Ja, genau darum geht's. Denn es ist schon wirklich nicht so einfach. Zahlen belegen das. Laut dem Statistischen Bundesamt hat die Hälfte aller Paare, die sich scheiden lassen, minderjährige Kinder. 40% der Paare trennen sich im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes. Also das zeigt schon, Kinder machen nicht immer einfach die Liebe perfekt, sondern sie sind schon auch ein echter Härtetest für die Beziehung.
Mit wem hast du denn in deiner Sendung darüber gesprochen?
Da war ich bei Stefanie Kimmel und Karl Brückner von der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Taufkirchen. Sie haben gesagt, es ist ganz oft so, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Familienproblemen zu ihnen kommen und sich dann herausstellt, dahinter steckt eigentlich die Problematik, dass Mama und Papa als Paar nicht mehr so gut funktionieren.
Und du hast da ganz konkrete Tipps gehört, wie sich Eltern wieder besser zueinander finden?
Ganz genau. Es geht sehr viel um Respekt, um miteinander reden, um Kompromisse, aber auch ganz konkret, sich Zeit füreinander freizuschaufeln. Familientherapeut Karl Brückner rät dabei, sich selbst nicht zu großen Druck zu machen.
Manchmal miteinander auf der Terrasse zu sitzen und ich lege meinen müden Kopf an deine Schulter und ich entdecke nach gefühlt ewigen Jahren wieder, wie du in der Halskohle riechst. So dieser Flair des sich neu Entdeckens, der sehr, sehr unspektakulär gelingt, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Es muss also nicht immer gleich das Sterne-Restaurant sein oder der Theaterbesuch. Lieber nach dem Motto, weniger ist mehr. Ist auch einfacher, in den Alltag einzubauen.
Mehr Infos und hilfreiche Ratschläge für eine gelungene Paarbeziehung als Eltern hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial, heute nach dem Gottesdienst um 19 Uhr und jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Anfang Mai jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Ein besonderer Tag, der daran erinnern soll, dass sich die Geschichte nicht wiederholen darf. Damit das auch so bleibt, ist aktive Erinnerungsarbeit nötig. Für junge Journalisten, Wissenschaftler, aber auch für Schüler bzw. Schulen gibt es deshalb das Georg-Walser-Stipendium für Mut und Menschlichkeit von unserem Medienhaus, dem St. Michaelsbund. Bei mir ist jetzt Jurymitglied und Direktor unseres Medienhauses Stefan S. Servus Stefan, schön, dass du vorbeischaust.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Erzähl doch bitte mal, was ist denn das Georg-Walser-Stipendium und seit wann gibt es das?
Das Georg-Walser-Stipendium schreiben wir dieses Jahr zum dritten Mal aus. Es erinnert an einen ehemaligen Kollegen von uns, den Georg Walser, der leider viel zu früh verstorben ist mit 50 Jahren. Und im Nachgang des Todes kam eine Gruppe von Wegbegleitern von Georg auf uns zu und hat gesagt, wir möchten gerne das weitertragen, wofür Georg gearbeitet hat, wofür er gestanden ist. Und das war neben seiner journalistischen Tätigkeit oder als Teil seiner journalistischen Tätigkeit immer das Thema Widerstand gegen Unrecht und gegen Nationalsozialismus.
Das Stipendium trägt den Namen Mut und Menschlichkeit. Warum?
Weil das genau die zwei Dinge sind, die unsere Gesellschaft heute braucht. Hinschauen, wo ist Unrecht, wo braucht's Widerstand und dann braucht's Mut. Auf der einen Seite Mut, dafür einzutreten und auf der anderen Seite Menschlichkeit, damit wir die Menschen am Rand und die, die benachteiligt werden, nicht aus dem Blick verlieren.
Wie hoch ist denn der Preis dotiert und wer kann sich für das Georg-Walser-Stipendium bewerben?
Also die Ausschreibung des Stipendiums richtet sich an Journalistinnen und Journalisten oder auch an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Schülerinnen. Also Schulklassen können sich mit Schulprojekten bewerben. Es geht darum, dass mit dem Preisgeld beispielsweise Recherchearbeiten oder Fahrten für Recherchen möglich gemacht werden, die gerade auch freie Journalisten sonst gar nicht finanzieren könnten.
Wie sieht's mit der Jury aus? Wer ist damit dabei und bis wann müssen denn die Bewerbungen eingegangen sein?
Also wir schreiben jetzt aus und man hat noch Zeit, nämlich bis zum 15. November, um seine Bewerbung einzureichen. Und insgesamt gibt es 6 Jurymitglieder. Dazu gehört der Ludwig Spänle, der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, die Frau Judith Einsiedel, die die Gedenkstättenarbeit hier im Erzbistum München und Freising verantwortet. Es ist Frau Dr. Hildegard Kronawitter mit in der Jury, unter anderem Vorsitzende der Weißen Rosen Stiftung und auch im Vorstand unseres St. Michaelsbundes. Die Christina Walser ist dabei, also die Witwe von Georg Walser, und die Frau Dr. Claudia Nothelle, unter anderem auch Vorsitzende des Aufsichtsrats am IFP hier in München.
Und wann wird dann entschieden?
Also die Jury trifft sich dann Anfang Dezember und wählt aus allen Einreichungen den oder die Gewinner aus. Also das Stipendium kann auch verteilt werden, wurde in der Vergangenheit auch jeweils auf mehrere Preisträger verteilt.
Okay, gut zu wissen, dass es da nicht nur einen Gewinner geben muss. Wie hat es denn die letzten 2 Male ausgesehen? Was für Einreichungen gab es denn da?
Also wir haben in der Jury wirklich die Qual der Wahl, weil es sehr viele und vor allem auch sehr qualifizierte Einreichungen gibt. Und am liebsten würden wir alle Projekte unterstützen. Wir haben aber im Moment noch 3.000 Euro zur Verfügung. Wenn wir bis dahin noch mehr Geld einwerben können, dann können es gerne auch mehr werden. Letztes Jahr haben wir 4.500 Euro ausgereicht. Und da kann jeder mithelfen, auch unter michaelsbund.de/spenden ist das Georg-Walser-Stipendium beschrieben. Und mir hat jetzt vor kurzem eine Teilnehmerin aus dem Georg-Walser-Kreis hat mir gesagt, in ihrem Umfeld gibt es eine Geburtstagsparty einer älteren Dame, die gesagt hat, ich verzichte auf Geschenke, ich möchte das Georg-Walser-Stipendium unterstützen.
Wow, das ist doch mal eine großartige Geste. Hut ab an die Dame. Also, wenn Sie sich für das Georg-Walser-Stipendium bewerben möchten oder Sie etwas dazu spenden wollen oder können, dann melden Sie sich unter stipendium@michaelsbund.de. Nochmal, stipendium@michaelsbund.de. Da können Sie zum Beispiel eine Projektskizze einreichen, wofür das Stipendium eingesetzt werden soll, oder Sie schauen einfach auf michaelsbund.de und geben in der Suche Stipendium ein. Dann landen Sie gleich auf der richtigen Seite. Vielen Dank, Stefan. Ihnen viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Spenden und Mitmachen. Sie tauchen schon im Alten und Neuen Testament auf. Propheten. Das sind Männer, die etwas vorhersagen. Aber was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun? Gleich mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Propheten. Erklärt von Pfarrer Andreas Zach.
Also Propheten haben nichts zu tun mit unserem modernen Begriff, wo man vom Wetterpropheten spricht, der dann das Wetter vorhersagt und es mehr oder weniger errät. Und auch nichts mit einem Prognostiker. So bei der Wahl, dass man sagen kann, ja, die werden es oder die können nicht die Regierung stellen. Propheten im alttestamentlichen Sinne sind zuallererst Menschen, die von Gott berufen sind. Es gibt für jeden Propheten eine Berufungsgeschichte. Entweder der Prophet wird förmlich überrascht mit der Tat, die an ihn herangetragen wird, zum Beispiel der Prophet Elisha mit Elia. Oder es gibt auch welche, die sich wehren, ganz berühmt Jesaja, der sagt, ich bin noch zu jung. Oder Jona, der von vornherein den Auftrag ablehnt. Das heißt also, jeder Prophet hat seine Berufungsgeschichte von Gott und er ist ein Sprecher Gottes. Dann kommt noch wesentlich hinzu, dass ein Prophet nicht damit in erster Linie etwas zu tun hat, dass er ein Unheil vorhersagt und das trifft dann ein, sondern dass er die Menschen vor eine Wahl stellt. Der klassische Prophet sagt immer, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird das und das eintreffen. Also die Menschen haben noch eine Chance, die Gunst der Stunde zu erkennen. Aber es gibt auch den Propheten, zum Beispiel den Nathan bei König David, der ihm ganz klar sagt, weil du so furchtbar diesen Mann Uriah betrogen hast mit seiner Frau, deshalb kann dich nichts Gutes mehr erwarten. Also ein Prophet ist ein Mann Gottes, einer, der für Gott spricht und der die Menschen vor der Alternative stellt, entweder Umkehr und damit eine neue Chance oder das Unheil kommt.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.